heute Morgen mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Wir haben ja schon etwas ganz Besonderes gefeiert, das Mahl des Herrn. Das ist ja das Zentrum der Anbetung. Was Größeres gibt es ja gar nicht, als dass Jesus in unserer Mitte ist und wir ihm begegnen dürfen in dem, wie sehr er uns geliebt hat. Ich möchte aber auch gern auf eine Sache noch eingehen. Ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, das steht ja gar nicht hier drin. Nämlich manche Leute, du hast vom Fußball gesprochen, Jesus verherrlichen. Manche Leute gucken ja nicht so gern Fußball. Aber beim ersten Spiel, da war etwas, und das ist so interessant, die deutschen Journalisten wollten einen Spieler kritisieren, dass er seinen Glauben bezeugt hat nach dem ersten Tor der deutschen Mannschaft. Ich sage jetzt keinen Namen. Namen sind Schall und Rauch. Und der hat sein Tor bejubelt. Wie bejubeln Leute ein Tor? Also es gibt manche, die tanzen um die Eckfahne rum. Es gibt manche, die schlagen direkt nach dem Tor ein paar Purzelbäume oder man sagt, glaube ich, Salti. Aber er hat sich auf die Erde gekniet und hat imaginär eine Krone auf den Boden gelegt. Also die ganzen Könige des Fußballs, die man jetzt bei der WM bestaunen kann, er hat sich nicht für einen solchen gehalten. Er hat gesagt, Jesus gebührt die Krone. Ich habe nichts, was ich nicht empfangen hätte. Und das fand ich ganz toll. Und noch etwas hat er gesagt, als er befragt wurde, dass er nämlich vor dem Spiel mit den Christen der gegnerischen Mannschaft vereinbart hat, wir werden nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, gemeinsam Jesus verherrlichen, werden zu Jesus beten und ihm danken. Dann standen die da im Kreis, so Arm in Arm, so ein schöner Kreis, so wie wir das heute eigentlich unsichtbar machen und im Abendmahl ja auch schon gemacht haben. Wir stehen im Kreis, Arm in Arm, egal wer wir sind, wie, ob wir schon voneinander gehört haben, das finde ich so interessant, ein Bild des Himmels. Leute von Curaçao und Deutschland, die gemeinsam Jesus verherrlichen. Und das stand nicht hier. Heute geht es nämlich eigentlich um etwas anderes. Autos müssen regelmäßig zum TÜV. Da werden sie abgeklopft von allen Seiten, ob sie noch was taugen, ob sie weiter zugelassen werden. Das passiert auch in der himmlischen Welt ständig, ohne dass wir es mitbekommen. Unsichtbar für uns vielleicht, mit unseren Meinungen, mit unseren Ansichten, mit unseren Vorhaben, mit unserer Motivation, mit unseren Aktionen und unseren Worten. Was taugen sie? Was sind sie wert? Leute bringen viele Dinge ins Walzwerk von Pulheim bei Köln, um sie schätzen zu lassen und wenn möglich zu verkaufen. Daraus wird am Ende eine Sendung Bares für Rares. Was ist der Krempel wert, den ich da anschleppe? Oder? Ist das womöglich gar kein Krempel, sondern ein kleines Vermögen, ein Kleinod, wie früher gesagt wurde, ein Glanzstück? Was sind die Dinge, die wir so im Leben jeden Tag bewegen, die in uns sind? Auch fromme Dinge. Was sind sie wirklich wert? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, bringt Paulus auf den Punkt, was letztendlich Bestand hat und was Bestand haben wird in alle Ewigkeit, was für uns Christen ewigen Wert besitzt, die Liebe. Da können selbst fromme und frommste Dinge nicht mithalten. Da werden sie manchmal sogar als Krempel oder fahrunfähige Autos entlarvt, sogar Weisheit, sogar Wunder, Sprachen wie von Engeln, aber auch bodenständiger, unsere Bereitschaft zu spenden, unsere Bereitschaft sogar für Jesus zu leiden, körperlich zu leiden, seelisch zu leiden und sogar als Märtyrer zu sterben. Das wird in den Versen 1 bis 3 als für sich betrachtet unzureichend bezeichnet. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, wenn ich ein Prophet wäre, alle Weisheit und alle Erkenntnis hätte, wenn ich einen so starken Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte, wenn ich all meinen Besitz hergeben würde, damit die Armen satt werden, wenn ich sogar meinen Körper opfere, ihn sogar verbrennen lasse für Jesus. Das steht wirklich hier. Ihr alle kennt 1. Korinther 13. Steht sowas wirklich hier? Sind das nicht Spitzenwerte bei der Olympiade der Frömmigkeit? Solch ein Mensch zu sein, würden wir uns selber gar nicht zutrauen. Und wenn wir doch von so jemandem hören würden, wären wir voller Bewunderung für ihn. Aber Paulus kommentiert diese drei Verse, diese Olympiarekordverdächtige Liste, indem er sagt, wenn ich das täte, wenn ich all das täte, aber ich hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts. Ich wäre nur ein Krachmacher. Ich wäre ein Schaumschläger. Meine Worte und meine Taten wären nichts, würden mir nichts nutzen. In Korinth gab es damals Menschen, die wollten groß rauskommen. Die konnten so vieles. Die hatten so viel drauf. Und für Paulus, der nicht der beste Redner war, hatten sie nur Verachtung übrig. Aber nicht nur für Paulus, auch für die Armen, die beim Abendmahl, bei der damaligen Mahlfeier, nichts zu essen bekamen. Oder auch für Menschen, die nicht so klug waren, wie sie selber von sich dachten. Und jetzt listet Paulus das auf und sagt, alles, was du auf deiner Liste hast, was dich so besonders macht, ist nichts, nützt dir nichts. Ohne Liebe bist du nichts. Was immer du vorzuweisen hast, was immer an dir glänzt, ohne Liebe nichts. Hier steht im Griechischen ein Wort für Liebe, Agape. Ihr kennt es vielleicht. Das meint die aus Gott kommende Liebe, die mit Gott in Verbindung stehende, aus Gottes Reichtum quellende, von Gott geschenkte und am Ende nur Gott preisende, reine und selbstlose Liebe. Die ist das Ziel, sagt Paulus, nichts weniger. In der Olympiade der Frömmigkeiten erzielen wir keine Rekorde. Bei Licht betrachtet könnte es in manchen Fällen eine Olympiade der Eitelkeiten sein. Es kommt also auf meine und deine Motivation an. Was treibt dich an? Ist es die Agape? Ist es die Liebe Gottes? Dann ist alles gut. Dann werden aus kleinen, unscheinbaren Gesten Geschenke des Himmels. Gestern haben wir im Altenheim Leute besucht und ich habe eine wunderbare Frau, die hat immer so Ideen, auf die ich als Mann gar nicht käme. Ja, die hat gesagt, wir kaufen den alten Leuten ein Eis und dann bringe ich jetzt noch Erdbeeren mit und dann kriegen die ein Eis. Und dann waren da nicht so viele, ich habe nicht gezählt, vielleicht 4 oder 5 ältere Damen, alle über 90, ne? Aber fit, die besuchen Mittwochnachmittags einen Gebetskreis. Und dann in dem Gebet, in dem Dankgebet von der einen wurde mir das so bewusst. Sie hat so gedankt, wie so ein Kind, das etwas Tolles geschenkt gekriegt hat, hat sie für das Eis, für die Erfrischung gedankt. Das sind kleine, unscheinbare Gesten, aber aus Gottes Liebe heraus werden die Geschenke des Himmels. Manchmal haben wir ja so eine schlechte Meinung von uns selber. Ja, wer sind wir schon? Was können wir schon bieten? was wir schielen zu anderen Christinnen und Christen, die so viel toller sind und so viel richtiger alles machen. Wir schielen zu anderen Gemeinden, die machen ja alles so toll, die haben so viel Zulauf. Aber ich sage euch eins, vergesst das. Immer wenn der Gedanke bei euch kommt, schmeißt ihn hinter euch und denkt an das, was ihr heute gehört habt. Der ist nichts wert, der Gedanke. Vergleicht euch nicht mehr. Die gute Nachricht ist, wenn du Gottes Agape-Liebe in dein Leben strömen lässt, dann ist das die Hauptsache. Und dann macht, egal was du so an deinem Leben noch sonst wahrnimmst, das wird den Unterschied machen. In all deinem Tun, was äußerlich scheint und schimmert, das kann auch was Tolles sein. Aber es wird erst toll durch Gottes Liebe. Liebe Agape, das ist ein griechisches Wort. Die Griechen haben viele Worte für Liebe. Das führt bei uns auch oft zu Verwirrung. Alles wird Liebe genannt in Liebesromanen und in der Gemeinde und in der Kirche. Aber es gibt bei den Griechen für Liebe das Wort Agape. Es gibt das Wort Philia, die Freundesliebe. Es gibt das Wort Eros für die körperliche, leidenschaftliche Liebe. Es gibt Storge, die familiäre Zuneigung. In dieser Welt haben alle Liebesformen ihren Platz und ihre Berechtigung. Wie schön ist zum Beispiel Freundesliebe. Wenn du eine Freundin hast, einen Freund, das ist toll. Du teilst gemeinsame Interessen. Deine Freizeit wird gefüllt von gemeinsamen Aktivitäten, Kino, Kochen, Fischen, Fußball. Stundenlang könntest du mit deinem Freund, deiner Freundin über das gleiche Thema sprechen und ihr würdet einander verstehen. Wie schön ist das, einen Freund, eine Freundin zu haben. Und die Liebe zu ihm oder ihr, die Philia, die hilft dir in vielem, aber sie hilft dir dann nicht, wenn der Freund oder die Freundin dich enttäuscht haben, beleidigt haben oder sogar hintergangen haben. Das gibt es leider. Dann wirst du ihn oder sie meiden oder vielleicht sogar bei anderen schlecht machen. Das Gleiche gilt für Eros, die körperliche Liebe. Wie wunderbar ist sie? Leidenschaft und Gemeinschaft in der Sexualität ist eine wundervolle Kraft. Sie kann Menschen, auch wenn sie Gott nicht kennen, so wichtige Dinge erfahren lassen. Gegenseitige Hingabe, sich vollständig anzuvertrauen. Aber sie kann auch verletzen und verletzt werden. Und es gibt die familiäre Zuneigung. Die Storge, die ist auch toll. Man sagt ja auch, Blut ist dicker als Wasser. Ihr habt das in der Familie bestimmt oft auch schon erfahren, wenn es darum ging, ach, wir halten doch zusammen. Wir gehören doch zusammen. Wir sind Familie. Aber so wunderbar die ist, das haben auch, ich würde wetten, 99,9% von euch erlebt, dass man auch, man sagt ja auch bucklige Verwandtschaft, also dass man auch zeitweise Enttäuschung, Verletzung, Verwundung, dass man das alles in der Familie erleben kann. Und dann braucht man eine viel größere Kraft als diese familiäre Liebe oder die Freundesliebe, eine viel größere Kraft, um zu heilen und den Schmerz in uns zu besiegen. In all diesen Dingen, Freundschaft, Sexualität, Familie, gibt es nämlich auch Trennungen, Verfeindungen, Verzweiflung, Schmerz, Wut, Bitterkeit und all diese Dinge und all diese zerstörerischen Kräfte, wenn nicht die göttliche Liebe, die Agape, uns bewegt, uns erfüllt, uns antreibt. Gott möchte die uns so gerne schenken, immer wieder. Und wir kommen vor Gott wie mit einem leeren Gefäß. Leere Gefäße können wir uns gut vorstellen in diesen Tagen, ne? Also Wasser sofort weg, getrunken oder verdunstet. Wir kommen vor Gott wie mit einem leeren Gefäß. Aber er schenkt uns diese Liebe so gerne. Und Jesus ist die Agape-Liebe Gottes. Wir haben es im Abendmahl eben gefeiert, weil er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Er ist der, den wir durch nichts überraschen können, den wir durch nichts abschrecken können, den wir durch nichts abhalten können, uns zu lieben. Das hat er am Kreuz bewiesen, wo er für dich und deine Sünde die Strafe auf sich genommen hat und vollkommen die Strafe abgebüßt hat. Das ist wunderbar. Jesus ist Gottes Liebe in Person. Du kannst, wenn du diesen Text, wie wir ihn eben gelesen haben, über die Liebe, kannst du gerne auch Jesus einsetzen. Denn Jesus ist diese Agape-Liebe. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig, schreibt Paulus. Sie beneidet nicht die anderen. Sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Hast du Jesus schon vor Augen? Das ist Jesus. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht von anderen verbittern. Sie rechnet anderen Böses nicht zu. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Die Agape-Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und erduldet alles. Diese Liebe vergeht niemals. Meine Güte, sagst du jetzt, die muss ich haben, diese Liebe. Ohne die ist wirklich alles, 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 was so toll aussieht auf dieser Welt, was sich toll anfühlt, nicht das Coolste. Nichts, auch fromme Dinge, nichts. Ich brauche diese Liebe. Ich kann an alles, diese Liebe kann an alles glauben, was Gott versprochen hat. Sie verliert nie die Hoffnung auf Gott und sie ist ewig, sie vergeht niemals. Die muss ich haben, unbedingt. Das stimmt, die musst du haben. Und du bekommst sie in einer Geschenkverpackung. Da ist eine Schleife dran und obendrauf steht Jesus. Manche fragen uns ja im Stillen oder laut, was habt ihr eigentlich immer? Warum sprecht ihr immer so gern und so viel von Jesus? Was ist das Besondere an ihm? Das hat mir übrigens in diesem Fernsehinterview, in diesem Sportinterview auch sehr gut gefallen, dass der Fußballer das Wort, den Namen Jesus verwendet hat. Er hat nicht gesagt, wir beten oder wir sprechen zu Gott. Er hat Jesus erwähnt. Das fand ich sehr gut und mutig und wünsche ich auch uns. Denn es gibt nichts, was die Welt dringender braucht als Jesus. Und die Kenntnis oder das Reden von Jesus nehmen eigentlich in unserem Westen immer mehr ab. Und wir wollen da ein Zeichen dagegen setzen. Wir wollen von Jesus reden. Er ist die Liebe Gottes, die ich haben muss in Person. Und nicht nur theoretisch. Er ist die Liebe Gottes, die vor nichts Halt macht, die sich klein gemacht hat für dich, die keinem Schmutz und keinen Schmerzen ausgewichen ist. Jesus ist auferstanden an Ostern und steht vor dir, unsichtbar. Darf er in deinem Herzen wohnen? Ist eine sehr wichtige Frage. Und dazu kommt die Frage, merkt man das eigentlich selber so? Und merken das andere, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt? Natürlich! Hast du schon mal erlebt, dass irgendein Mensch in eine Wohnung eingezogen ist und keiner hat es gemerkt? Man merkt es dadurch, dass sein Namensschild an der Tür angebracht ist. Aber das wäre viel zu wenig. Man merkt es, dass man ihn rein und rausgehen sieht, dass man ihn hört, dass man das riecht, was er gekocht hat, dass man ihn selber im Haus rumgehen sieht, wenn es hell ist. Und wenn es dunkel ist? Manche Leute machen im übertragenen gesprochen ihr Licht lieber nicht an. Sie möchten Jesus nicht begegnen. Sie möchten ihn nicht erkennen. Sie möchten ihn nicht finden. Aber wir wollen es, oder? Wir müssen es, wie ich gerade schon sagte. Die muss ich haben, diese Liebe. Ohne die bin ich in Wirklichkeit nichts. Egal, was die Leute in mir sehen, ich bin nichts ohne die Liebe Jesu. Mein Leben ist sinnlos, trotz aller vermeintlichen Kostbarkeiten. Und ich komme ohne diese Liebe nicht durch den TÜV. Und meine besten Eigenschaften und Errungenschaften werden bei Bares für Rares abgewiesen, weil sie den Test des Sachverständigen nicht bestanden haben. Am Ende des Kapitels sagt Paulus, nun aber bleiben diese drei. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größere oder die größte von ihnen aber ist die Liebe. Warum? Diese Liebe, die Gott dir geschenkt hat, wird nie vergehen. Sie ist so stark. Keiner ist so stark wie Jesus. Keiner kann ihn zerstören. Keiner kann seine Liebe zerstören. Seit Ostern wissen wir das. Du kannst in schwere Nöte kommen. Du kannst beinahe untergehen. Seine Liebe ist größer. Du kannst von Menschen enttäuscht werden, verletzt werden, von den anderen Liebesformen, die ich erzählt habe. Du kannst große Schmerzen haben. Seine Liebe ist größer. Die Agape-Liebe fällt nicht vom Himmel, meine Lieben. Meistens müssen wir um sie kämpfen. Sie wird in Schmerzen geboren. Es ist die Liebe, von der Jesus sagte, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus hatte, als er diesen Brief schrieb, die Menschen in Korinth vor Augen, denen er das schrieb. Menschen, die ihn hassten, die ihn ablehnten, ignorierten. Besonders für sie, schrieb er, und er hat diese Haltung ihnen gegenüber eingenommen, schreibt er diese Worte, die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie erträgt alles, sie erträgt auch euch, sie glaubt alles, sie hofft auch für euch, sie duldet alles. Hier ist die Herausforderung, sich als Christ zu bewähren. Diesen Menschen sollte Paulus weiter die Hand reichen, die Schmerzen über sie nicht zum Wundbrand werden lassen, sondern dass er sie zu Jesus gebracht hat, das sehen wir hier. Dass er sagt, aus der Gottesliebe heraus werde ich für diese Menschen beten und ich werde mir wie Gott selber ein offenes, freundliches Herz für sie bewahren. Das ist, was unser natürliches Wesen nicht will und nicht kann. Und was diesen Kampf in uns ausmacht, wenn es heißt, Gottes Liebe soll mich heilen, trösten, verwandeln, aufrichten. Dann kann ich zu anderen gehen, ihnen dienen und das tun, was Gott mir aufträgt. Wer sie auch sind. Glaube, Hoffnung, Liebe ist wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Gehört absolut zusammen. Absolut. Kann ich sagen, glauben kann ich schlecht, aber ich habe Liebe. Und ich kann gut hoffen, aber mit der Liebe ist es nicht so doll. Das gehört alles zusammen. Aber viele Dinge sind nur vorläufig. Sie haben keinen ewigen Bestand. Weisheit, Erkenntnis, fromme Werke, sogar Wunderwerke. Selbst der Glaube und die Hoffnung. Ja, der Glaube wird mal nicht mehr gebraucht. Dann nämlich, wenn der Vorhang sich hebt und wir schauen dürfen, was wir geglaubt haben, Jesus, unseren wunderbaren Herrn und Erlöser, dann sind wir vom Glauben zum Schauen durchgedrungen. Die Hoffnung wird einmal nicht mehr gebraucht. Hoffnung auf Ewigkeit, Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Heimat im Himmel, Hoffnung, dass diese verworrenen Dinge, was wir in der Tagesschau immer so sehen, einmal zum Ende bringt und einmal befriedet und einmal zur Erlösung bringt. Hoffnung, dass Gott am Ende meines Lebens immer noch Ja zu mir sagt. Ja, deine Sünden sind vergeben. Ja, ich habe dich immer und immer geliebt. Ja, du bist mir immer noch willkommen. Willkommen daheim, wird er am Ende sagen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Der Glaube und die Hoffnung werden einmal nicht mehr gebraucht, wenn wir am Ziel sind. Manche unserer Freunde und Verwandten sind schon dort. Vordergründig sagt man, sie sind gestorben. Aber von Gott her ist etwas viel Größeres mit ihnen geschehen, wenn sie zu Jesus Christus gehört haben. Sie sind vom Glauben zum Schauen durchgedrungen. Ihre Hoffnung hat sich erfüllt. Gott hat sie heimgeholt. Sie sind bei ihm. Sie sind ewig und glücklich bei ihm. Und wir, die wir noch hier sind auf der Erde, wir brauchen noch Hoffnung, ne? Wir brauchen noch Glauben. Das brauchen wir. Wir dürfen und sollen Glauben und Hoffnung aus der Liebe heraus mit anderen teilen, in andere hineinpflanzen, an andere weitergeben. Glauben und Hoffnung. Am Ende aber bleibt die Liebe. Im Himmel wird gejubelt. Alles wird nur noch Liebe sein. Alles Vorläufige wird beendet sein. Und über viele Dinge, über die wir heute sehr verzweifelt sind und unglücklich sind, wird man nicht mehr nachdenken. Unfassbar, aber das wird so sein. Da wird keiner mehr eine Frage stellen. Gott wird alles auflösen und die Liebe wird alles sein. Im Himmel gibt es keinen Hass mehr, keine Fragen mehr, keine Gleichgültigkeit, keine Feindschaften. Alles Schwere wird überwunden sein. Im Himmel gibt es nur noch ihn, der die Liebe ist und die zu ihm gehören. Amen.